ist Weihnachten das Fest der Familie. Wir haben das gemerkt, letztes Jahr waren unsere Großen beide unterwegs vor Weihnachten. Der Große war ja 3 Monate auf Interrail-Tour, also da war der zu Weihnachten schon wieder ein bisschen, ein paar Wochen zurück gewesen. Isaac war direkt vor Weihnachten aus Kanada wiedergekommen von seiner Zeit dort. Und dann plötzlich wird das so ziemlich real, so dieses Gefühl, was ich von meinen Eltern sonst kenne, so auch schön, jetzt sind mal wieder alle da. Und wir werden nachher zu meinen Eltern fahren und da, genau, mein Bruder mit Familie aus Paris ist da und so weiter. Es ist so dieses, man kommt zusammen. Viele sind jetzt nicht da, weil die mit Familie unterwegs sind, weil die zu Familie gefahren sind, weil die Familie zu Besuch haben. Das geht ja immer in verschiedene Richtungen. Und das ist ein wichtiger Faktor. Merken auch die, die dann vielleicht nicht wissen, wo sie hin sollen, das erleben wir ja auch, oder die jemanden verloren haben, wo Beziehungen auseinandergegangen sind, wo jemand nicht mehr da ist, dass das gerade an Weihnachten besonders wehtut. Und ja, auch in Familien ist natürlich diese Zeit, haben wir auch schon von gehört, besonders angefochten, dass es manchmal dann gerade Konflikte hochkochen, vielleicht auch wegen der Erwartungen, ne, wenigstens Kinder, wenigstens an Weihnachten, reißt euch mal zusammen oder so. Aber dieser Aspekt Familie ist da ganz stark drin. Und dann schauen wir natürlich auf das eigentliche Weihnachtsfest und es geht los damit, dass da ein Sohn angekündigt wird. Und da wird eine Familie gegründet, ganz unerwartet für die Eltern oder die Mutter und den Stiefvater oder wie man es beschreiben will. Ich möchte heute mit euch über nicht nur über diesen Sohn reden, sondern über 3 Söhne. 3 Söhne, die alle mindestens zeitweise von zu Hause weg sind, von zu Hause weg waren. Und ich glaube, die können uns einiges lehren, auch über die Bedeutung von Weihnachten. Und wenn man über mehrere Söhne spricht in einem biblischen Kontext, dann fallen uns natürlich vielleicht diese 2 Söhne in Lukas 15 ein. Und an die habe ich auch gedacht. Und ich lese jetzt nicht die ganze Geschichte, vielen ist die vertraut. Ja, ihr habt auch schon den Hinweis da auf dem Bild. Der jüngere Sohn, der sogenannte verlorene Sohn, hier Rembrandt, die Heimkehr darstellt, einer der berühmtesten Söhne der Bibel und man kann auch sagen, einer der berühmtesten Söhne überhaupt der Literaturgeschichte. Also auch im Germanistikseminar, wenn es irgendwie Familie und so weiter, dann wird der irgendwo auftauchen. Die meisten kennen die Geschichte, da ist der Sohn, der sagt, es ist hier irgendwie zu eng zu Hause, ich will jetzt schon mein Erbe haben, lässt sich das auszahlen, erklärt seinen Vater damit eigentlich schon für tot. Also das ist eigentlich ein völliger Skandal. Und macht sich auf in ein fernes Land, gerät da ziemlich unter die Räder, landet buchstäblich bei den Schweinen, bis er dann zu sich kommt und sich auf den Heimweg macht. Und vom Vater mit offenen Armen angenommen wird. Dieser jüngere Sohn, dieser sogenannte verlorene Sohn, lehrt uns einiges über Freiheit. Also das ist ja sein Thema, er will frei sein. Und wenn man über Freiheit nachdenkt, merkt man, da stellt sich die Frage, ja, sprechen wir darüber, wovon wir frei sind? Freiheit wovon? Oder sprechen wir über die Freiheit wozu? Zu was bin ich denn jetzt frei? Das haben manche erlebt, die vielleicht aus dem Gefängnis rauskommen. Okay, jetzt ist die Freiheit da, aber was mache ich denn jetzt? Oder die Mauer ist gefallen. So, wir haben nicht mehr diesen Unterdrückungsstaat, aber was jetzt? Dieser Junge hat das, was er als Unfreiheit empfunden hat, zumindest im Haus des Vaters abgeschüttelt. Und er weiß er hat sogar Geld. Das ist ja auch schön, wenn man frei ist und auch noch flüssig. Aber er weiß damit eigentlich nichts anzufangen oder zumindest nichts Gescheites. Immer die Frage, wozu bin ich denn frei? Wofür bin ich befreit? Und das ist das Paradoxe, was wir lernen in dieser Geschichte und was sich dann durch, ja, was sich eigentlich durch die ganze Bibel zieht, ist das Bekenntnis, dass wir wahre Freiheit nicht finden in der totalen Loslösung. Also das ist so die Freiheit eines Astronauten im Außeneinsatz, wo die, wie heißt denn das, dieser Schlauch halt gekappt ist. So, der ist total frei, ne? Völlig, wie heißt das, völlig schwerelos, total losgelöst und so, ne? Aber auch nicht besonders, er hat nicht besonders viel Zukunft da. Und die wahre Freiheit findet auch dieser Sohn, da wo er zum Vater zurückkehrt. Die wahre Freiheit finden wir in der Bindung an den, der uns geschaffen hat. Ja, du kannst machen, was du willst, aber was, wozu bist du denn da? Was, das war, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, mit 16, war das entscheidend für mich. Ja, ich habe alle möglichen Möglichkeiten vor mir. Meine Eltern waren da sehr offen, sehr frei, haben uns viel Freiheit gegeben. Ja, du musst deinen Weg finden. Okay, aber was mache ich denn dann? Und dann habe ich gehört, Jesus zeigt mir einen Weg. Und das war für mich Freiheit. Und dann macht dieser Sohn sich auf den Heimweg, er ging aber in sich, also da, wo er am Tiefpunkt ist. Und dann will er das ja wieder gut machen. Also er hat das Erbe verschleudert, ist pleite, hat eigentlich keine Möglichkeiten, irgendwas gut zu machen. Aber das ist unser Impuls. Wenn wir, ne, ist auch manchmal, wenn du Leuten erzählst, dass Jesus alles für sie bezahlt hat. Nee, wenn ich was falsch gemacht habe, dann will ich da schon selber für gerade stehen. Dann will ich das schon selber und so. Und wir unterschätzen unsere Sünde, wir überschätzen unsere Möglichkeiten. Dieser Sohn sagt sich die ganze Zeit, so stelle ich mir das vor, auf dem Heimweg, so sein Sprüchlein vor, ja, was er sich so zurechtgelegt hat. Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin es nicht wert, dass ich dein Kind heiße. Nimm mich an als Tagelöhner. Ich arbeite das irgendwie alles ab. Und er kommt ja gar nicht zu Wort. Also ich mache euch Mut, nachher die Geschichte nochmal zu lesen. Lukas 15. Er kommt gar nicht zu Wort. Ehe er irgendwas sagen konnte, hat ihn der Vater, der ihn von Weitem gesehen hat, der also Ausschau gehalten hat, schon in seine Arme, in seinen Armen, und setzt ihn wieder nicht als Tagelöhner ein, sondern setzt ihn wieder als Sohn ein. Dieser Versuch, das selber hinzukriegen, es wieder gut zu machen, der ist aussichtslos, aber er ist eben auch unnötig. Weil diese Gnade da ist, weil die Liebe da ist. Und der Vater zerstreut jeden Zweifel bei dem Sohn, ob er willkommen ist. Der Vater zerstreut jeden Zweifel für dich, für mich, ob ich kommen kann. Ob ich noch kommen kann, nach allem, was vielleicht war. Ja, jetzt bin ich so lange Christ, ich müsste das doch eigentlich besser wissen. Der Vater sagt, ja, du bist willkommen, willkommen zu Hause. Immer wieder, immer neu. Ich darf kommen. Ich darf nach Hause kommen, zum Vater. Friedrich von Bodelschwingen hat das so formuliert, nach Hause kommen, das ist es, was das Kind von Bethlehem allen schenken will, die weinen, wandern und wachen auf dieser Erde. Es ist die Einladung, nach Hause zu kommen. Dann ist da der zweite Sohn, das ist der ältere Sohn in der Geschichte, der steht am Rand und guckt zu, ja, das ist der da. Der war immer da. Ich habe gesagt, alle waren alle mal weg. Physisch war der immer anwesend. Der war auch immer brav, der war immer gut, der hat immer alles gemacht. Und im Laufe der Geschichte merken wir, wie leer er ist und wie weit er weg ist. Wie wenig Liebe er hat. Er ist bei diesem liebenden Vater, den wir hier auch kennenlernen in der Geschichte, aber da ist irgendwo nichts bei ihm hängen geblieben. Das ist ja, er kommt, heißt es da hier auf dem Bild, ist er mit in diese Szene eingebaut, aber in Lukas 15 lesen wir, dass er auf dem Feld war. Er kommt dann, als da die Willkommensparty für seinen kleinen Bruder schon läuft. Und dann heißt es, er war unwillig und wollte nicht ins Haus gehen. Der Vater kommt raus und bittet ihn und wirbt um ihn, dass der nun auch reinkomme. Und er weigert sich. Und wenn ihr jetzt, ich weiß nicht, wie das so in euren Familienbeziehungen ist, diese Situation vorstellt, wenn ihr dann 2000 Jahre zurückspult in den alten Orient und ein Vater sagt seinem Sohn, jetzt komm ins Haus, und er sagt, nö, ich will nicht, das ist absolute Beleidigung. Also ich habe von der Beleidigung durch den jüngeren Sohn geredet, ja, der seinen Vater für tot erklärt, sagte, ich will das Erbe schon haben, so als wenn du schon nicht mehr da wärst. Also das ist ein Skandal. Aber dass der große Bruder dann sagt, nö, ich bleibe lieber hier draußen, ist genauso eine Beleidigung. Und seinen Bruder kann er auch nicht seinen Bruder nennen, das ist dann das Nächste, wenn ihr die Geschichte lest. Dieser da, dein Sohn. Ja, also der Sohn von seinem Vater ist ja, so, wenn ich das richtig verstehe, aber er kann ihn nicht, er nennt ihn nicht beim Namen, wir haben überhaupt gar keine Namen in der Geschichte, aber er nennt ihn auch nicht seinen Bruder. Manchmal gibt es das so in Familien. Ne? Dein Sohn hat wieder eine 5 geschrieben. Meine Tochter hat eine 1 geschrieben. Der ist da kalt. Keine Liebe und auch keine Gnade für sich selbst. Das ist bei ihm nicht angekommen. Sein Bruder kommt, wird beschenkt. Und man nimmt so wahr, dass dieser Ältere sich bedroht fühlt. Dadurch. In seiner Identität. Ja, ich bin doch der, der hier immer alles macht. Und dafür habe ich mir meine Position hier auch redlich verdient. Nicht wie dieser Taugenichts, der irgendwann mal abgehauen ist. Wer weiß, ob der überhaupt noch lebt. Und jetzt kommt der wieder und bekommt einfach so alles. Es ist eine Bedrohung, weil er nicht versteht, wie sehr er selber beschenkt ist. Er ist in diesem Modus, gut sein, gehorsam sein, sich anstrengen, nicht als Ausdruck der Liebe zum Vater, nicht, ja okay, wir wollen ja hier das Familienbusiness vielleicht weiterführen, sondern Mittel zum Zweck, um seine Position zu kriegen. Es gibt diese Dynamiken in Familien, es gibt aber das auch auf religiös. Ich muss immer brav sein, damit Gott mich annimmt. Und wir haben es so oft dann gehört, dass wir einfach so angenommen sind. Und manchmal habe ich das Gefühl, dieses religiöse Ding, das steckt oft so tief in uns drin, dass wir irgendwie dann doch denken, ja, aber ich muss doch. Ja, aber irgendwie habe ich mir das, irgendwie weiß ja Gott, was ich alles schon gemacht habe. Sonst so lange hier Pastor. Und wir merken nicht, dass wir immer wieder mit leeren Händen als Kinder kommen und anders nicht kommen können, anders nichts empfangen können. Diese Haltung, ich muss es selber machen, das Schlimme ist ja, das ist nicht einfach nur ein anstrengender Weg. Manche sagen ja, das ist ja irgendwie eine Abkürzung dann mit Jesus und Vergebung und Gnade. Es ist nicht eine Abkürzung, es ist der einzige Weg, dass du dich beschenken lässt. Der Weg, wo du es selber machst, der ist versperrt, der geht nicht, der funktioniert nicht. Also gerade dadurch, dass er sich seinen Platz beim Vater verdienen will, versperrt er sich den Weg zum Vater. Von seiner Seite aus, nicht von der Seite des Vaters. Der Vater steht da und wirbt, der sagt nicht, naja, wer nicht will, der hat schon, sondern er geht sogar raus und wirbt um ihn. Und das ist ja das Spannende in dieser Geschichte, dass die offen endet. Er steht draußen, die Gnade ist bereit, der rote Teppich ist sozusagen ausgerollt. Und die Frage für ihn ist, was mache ich jetzt? Die Frage für die Zuhörer damals, für Zuhörer heute ist, lassen wir uns von dieser Gnade beschenken. Er war immer im Haus des Vaters, aber er war nie beim Vater zu Hause. Aber diese Einladung gilt auch für ihn, auch für religiöse ältere Söhne und Töchter, nach Hause zu kommen. Und das ist in der Geschichte, wie Jesus sie erzählt, in Lukas 15 ja der eigentliche Punkt. Also Lukas 15 geht los, das Kapitel, dass die Frommen, die Religiösen über Jesus meckern, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er gibt sich mit den falschen Leuten ab, er gibt ihnen ganz falsche Ideen, dass sie denken, sie könnten zu Gott kommen. Und dann erzählt Jesus drei Geschichten. Und der Höhepunkt ist diese dritte Geschichte, wo offensichtlich diese Zöllner und Sünder, die Jesus annimmt, eigentlich in dieser Rolle des jüngeren Sohnes sind und seine Kritiker, denen das alles irgendwie viel zu offen ist, viel zu gnädig, dass die sind eigentlich in dieser Position des älteren Bruders. Aber auch da gilt die Einladung. Du kannst ins Vaterhaus kommen. Du kannst mit uns feiern. So, jetzt habe ich gesagt, drei Söhne. Und ich habe natürlich am Anfang schon gespoilert und an Weihnachten ist es vielleicht nicht so schwer, sich vorzustellen, wer der dritte Sohn ist. Ich glaube, bei Tim Keller bin ich da drauf gestoßen. Inzwischen verstorbener Pastor in New York, spannende Bücher geschrieben, der darauf hinweist, eigentlich wäre das der Job gewesen, von dem Älteren seinen Bruder zu suchen. Ja, also der Bruder ist irgendwie verloren gegangen, ist irgendwie auf Abwege geraten. Eigentlich wäre das dein Job, dem nachzugehen. Jesus sagt seinen Kritikern, eigentlich wäre das, was ich jetzt hier mache, dass ich diese Leute hineinliebe ins Reich Gottes, das wäre eigentlich euer Job, die ihr doch die Bibel so gut kennt, die ihr doch Gott so gut kennt. Ihr sitzt nur da und kritisiert mich, aber eigentlich wäre das eure Rolle als ältere Söhne und Töchter. Aber die machen es nicht, aber Jesus ist der wahre ältere Bruder, der wahre große Bruder, wie er sein sollte, der sich auf den Weg macht. Als er den Zachäus vom Baum pflückt, vier Kapitel später hier in Lukas 19, sagt er, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Eben verlorene Töchter, verlorene Söhne nach Hause zu lieben. Im Galaterbrief, Kapitel 4, wird beschrieben, wie sich dieser Sohn auf den Weg macht. Als aber die Zeit ihrer Erfüllung erreichte, da sandte Gott seinen Sohn. Der wurde, wie alle anderen Menschen, von einer Frau geboren und wurde genauso wie alle unter das Gottesgesetz gestellt. Das geschah mit dem Ziel, dass er die, die sich nach dem Gesetzbuch richten mussten, freikaufte, damit wir das Recht erhalten, als freie Söhne und Töchter aufzutreten. Weil ihr also echte Söhne und Töchter seid, hat Gott ja auch den Geist seines Sohnes in unsere Herzen hineingesandt. Und der ruft in uns Abba, also Vater, Papa. Somit bist du nicht mehr ein Leibeigener, sondern ein Sohn und ein Erbe durch das, was Gott getan hat. Schnell, bringt ihm ein paar Schuhe, bringt ihm den Siegelring, bringt ihm ein Gewand. Wir sind angenommen als freie Söhne und Töchter, weil der Sohn, der wahre Sohn, sich auf den Weg gemacht hat, uns zu suchen. Und ich habe gesagt, alle drei Söhne waren von zu Hause weg. Dieser wahre große Bruder verlässt sein Zuhause. Er war in Ewigkeit im Schoß des Vaters, heißt es mal. Und er tauscht diesen Ort ein gegen diese unsichere Geburt im Stall. Er tauscht seine himmlische Herrlichkeit, die er in Ewigkeit hatte, ein gegen Armut, gegen Verfolgung, gegen Flucht. Er tauscht diese totale Liebesgemeinschaft mit dem Vater und dem Geist ein in die Trennung. Also, er kannte das gar nicht. Und dann hängt er am Kreuz und ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Plötzlich war diese Verbindung zum Vater nicht mehr da. Warum? Das ist das Entscheidende, worum es an Weihnachten geht. Er geht uns nach, damit wir das Recht erhalten, als freie Söhne und Töchter aufzutreten. Er schenkt uns die Freiheit, aber die wahre Freiheit in der Bindung an ihn, an den Vater. Er schenkt uns die Kindschaft, dass wir Kinder sein können. Johannes 1,12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Also Weihnachten, das Fest der Familie. Wir sind eingeladen in die Gemeinschaft mit dem Sohn, mit unserem wahren älteren Bruder, der uns vorausgeht. Das heißt dann im Römer 8, dass er der Erstgeborene sein sollte unter vielen Brüdern und Schwestern, auch in seiner Auferstehung. Wir sind eingeladen, als Söhne und Töchter des himmlischen Vaters zu leben und gemeinsam mit den anderen Söhnen und Töchtern ewig in seiner Familie zu leben, ewig bei ihm zu Hause zu sein. Jesus, wir danken dir, dass du dich auf den Weg gemacht hast, verlorene Söhne, verlorene Töchter nach Hause zu lieben, die hart geworden sind in Anspruchsdenken, in religiösem Denken, weich zu lieben, dass wir nach Hause kommen, ins Vaterhaus. Ja, du hast dein Zuhause, dein Vaterhaus verlassen, um uns nach Hause zu bringen. Danke dafür. Danke, dass du uns einlädst. Ewige Gemeinschaft mit dir. Danke, dass du uns auch sendest. Als ja, ältere Brüder und Schwestern, wie sie sein sollten, andere nach Hause zu lieben. Segne du uns dazu, Herr. Mach uns zum Segen. Amen.